Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 25. Ich bin vorbereitet. Ich weiß es diesmal.
Das ist ja Jubiläum.
Ja, also in dieser Staffel zumindest. Aus oben Strohl habt ihr jetzt schon gerade gehört. Frisch aus dem Ei gepellt. Im absoluten Ferienmodus. Frisch wie eh und je.
Absolut.
Harry, grüß dich.
Ja. Da ist er, der alte Bandabfahrer.
Ja,
und
genau.
Schöne Grüße an alle, die jetzt sehnsüchtig ja auch gewartet haben darauf, dass wir uns mal wieder melden, oder?
Ja, die Seuche hat zumindest bei mir zugeschlagen. Harry ist noch verschont gewesen oder ist noch weiterhin verschont, wie auch immer. Aber mich hat's dahin gerafft. Ja, jetzt geht's wieder so einigermaßen. Und dann haben wir uns gleich mal gedacht, in Niedersachsen gehen die Ferien los.
Ja.
Dann kann das jetzt auch wieder bei Allianz Brisant losgehen. Und wir haben ja eigentlich einiges aufzuholen, ne? Aber wir gehen ja heute wieder top unvorbereitet in die Folge, würde ich sagen.
Total, aber das soll ja auch so sein.
Ja, genau. Das ist dann wenigstens authentisch. Ich glaube, das, was in den letzten Wochen passiert ist, wo wir uns nicht melden konnten oder wo ich mich zumindest nicht hätte melden können, das fassen wir kurz zusammen und dann machen wir gleich direkt den Ausblick nach Hamburg für Samstag. Und nach Hamburg für Dienstag, denn bei euch steht ja eine englische Woche an.
Ja.
Nachholspiel gegen Aue.
Ja. Und Premiere, ich bin zum ersten Mal in dieser Saison im Stadion und kann mir den Walterball live anschauen. Deswegen hoffe ich auch, dass sie morgen gewinnen, weil wenn sie verlieren, ist der Drops gelutscht, kann man sagen, eigentlich so gut wie. Und dann vermute ich den absoluten grauen Kick gegen Erzgebirge Aue. Ja, aber egal, ich habe Ferien, ich fahre nach Hamburg.
Ja, das ist doch ganz geil. Also ich war ja schon im Stadion sogar zweimal diese Saison, dieses Jahr noch nicht, aber vielleicht wird sich das auch noch ändern, denn bei Werder Bremen ist die Bestellphase losgegangen für den 34. Spieltag und den 32. Spieltag. Und am 34. empfangen wir ja Regensburg und wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwie was Alu-technisches, ja, und
die Felge.
Da kann man ja so ein bisschen hinschielen und wenn es dann auch nicht die Felge ist, sondern vielleicht nur eine Aufstiegsparty, dann ist das ja auch schon mal ganz, ganz cool. Und da hoffe ich halt auch inständig tatsächlich, dass ich dort Karten bekomme.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, was das wird. Ich werde mir das sogar dann tatsächlich wieder im Stehblock antun. Also das könnte wild werden. Aber bevor Regensburg und bevor der 34. Spieltag ist, hat der HSV ja noch 8 Spiele zu bestreiten und Werder 7. Aber wir haben ja jetzt einiges, wie gesagt, schon verpasst, beziehungsweise nicht verpasst, gesehen haben wir es ja, aber besprochen haben wir es nicht. Harry, wolltest du nicht anfangen?
Ja, ne? Bei mir ist es ja nur ein Spiel, ne?
Ist es
bei dir zwei? Sind es bei dir zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Also eins ist ja, nee, also es ist Düsseldorf HSV. Aber dazu ist also viel gesagt worden. Und das war einer der Tiefpunkte der Saison, würde ich sagen. Also ich würde es fast vergleichen mit dem Aue-Spiel, dem Hinspiel. 1:1, erinnerst du dich vielleicht in der letzten Sekunde dieser geile Eigentortreffer der Aue?
Ja, herrlich.
Das war ja auch ein absolutes Grützenspiel. Also das war ja wirklich gar nichts. Und in diesem Spiel ja, war es ähnlich. Also die Düsseldorfer waren eigentlich besser. Fand ich eigentlich über fast die volle Distanz. Also jetzt aber auch nicht drückend überlegen oder so. Oder irgendwie, dass sie eine Chance nach der anderen rausgespielt haben. Aber man hat irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie beim HSV war da der Wurm drin, da lief nichts zusammen. Kittel ist wieder untergetaucht. Zu dem kommen wir vielleicht gleich nochmal und seiner Funktion. Das, was ich ja auch schon ganz lange sage über ihn, wenn es dann entscheidend wird. Und nee, das war einfach kein gutes Spiel. Auch wenn ich so die Statistiken zwar angucke und die wiederum irgendwie fast ein bisschen besser sind, aber es lief nicht viel zusammen. Und wenn eine Chance da war, war sie für die Düsseldorfer. Und es hat aber lange gedauert, 85. Minute. Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn. Nein, aber weiß ja schon, ne?
Ja. Aber auch das ist ja wieder eine Story, wird, glaube ich, wenige Sekunden vorher eingewechselt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Ist ja auch sein Comeback gewesen. Er war ja mega lange verletzt tatsächlich. Ja. Wird dann eingewechselt und dann mit so einem rechten Schlappen macht er dann da eigentlich sogar ein relativ ansehnliches Tor.
Ja.
Aber dann.
Soll ich dir mal was sagen? Ich war zu dem Zeitpunkt, eigentlich wollte ich schon abschalten. Also das.
Ja, wie immer.
Es lief nichts, weil es lief jetzt wirklich überhaupt nichts zusammen. Und irgendwie war ich genervt von dem Spiel und dann auch vom HSV, dass es wieder so ein bisschen so anfängt, so gerade wenn es dann auch jetzt in so eine Crunch-Time geht, dass da wieder so ein bisschen der Wurm sich der einschleicht und ich hatte irgendwie schon gar keinen. Und dann fiel dieses 1-0 und da habe ich ja im Prinzip, das hat mich ja jetzt auch nicht mehr groß aufgeregt, weil ob die jetzt unentschieden spielen oder verlieren, die hätten gewinnen müssen angesichts der Tabellenlage. Und ja, wie es dann witzigerweise, als das 1-0 gefallen ist, danach hatte der HSV seine beste Phase dann noch so circa 5 bis 6 Minuten plus Nachspielzeit dann, ne? Danach haben sie dann ganz befreit aufgespielt, so nach dem Motto, jetzt können wir eh nichts mehr verlieren, jetzt können wir auch sozusagen mal irgendwie Gas geben. Und dann kamen dann einige gefährliche Standards noch und eben dieser Eckball von Kittel, der dann von Alidou weitergeleitet wurde und dann Glatzel steht halt einfach nur richtig, ne? Der hat gar nicht damit, der wollte eigentlich den Kopf wegziehen, ne? Kommt gegen die Birne, geht ins Tor, 1-1, danke, tschüss, so nach dem Motto. Aber es hat mich auch nicht groß gefreut, weil irgendwie war das einfach zu wenig, aber ihr witzigerweise hatte der HSV wahrscheinlich die größte Chance im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast mit dem Pass von Kinzombi da, Torwart und vor dem Torwart nur noch Kinzombi und Glatzel. Kinzombi
braucht irgendwie
überschieben. Braucht nur rüberschieben und schiebt dann irgendwie, was weiß ich, wohin.
Das passt. Sinnbild des Spiels.
Ja, da lief einfach nichts zusammen in dem ganzen Spiel. Also das jetzt auch taktisch irgendwie groß zu analysieren und darzulegen und warum hier und da und Expected Goals und danke und tralala, bringt nichts, weil es war von weiß ich nicht, von der ganzen Mentalität mir zu wenig. Da es war schon wieder so ein bisschen so ein Rückfall in alte Zeiten. Und ich sag mal so, es kann ja auch mal vorkommen, aber es ist halt wieder so dieser Zeitpunkt der Saison und jetzt hat man eben diese Situation aufgrund der Tabellenlage, dass man eigentlich gewinnen muss. Man muss die nächsten 2 Spiele definitiv schon mal gewinnen, damit man Anschluss hat, ne? Anschluss an die Relegationsplätze, ne? An den Relegationsplatz so. Und dann ist man, glaube ich, 3 Punkte dahinter und klar, dann kann man nochmal Druck ausüben, aber man muss jetzt definitiv 2-mal 3 Punkte holen. Ansonsten ist vielleicht schon der Zug so ein bisschen abgefahren da, ne? Das finde ich. Also da ist schon jetzt Druck auf dem Kessel. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Zumal das ja jetzt ja auch wieder so diese Gegner sind, die, da sagt man zwar, ja, untere Tabellenhälfte oder nicht mehr so richtig dabei, aber gegen diese Gegner tut sich der HSV eben halt schwer. Also eigentlich spielt er die besten Spiele gegen Mannschaften, die eben auch gut mitspielen, so wie weiß ich nicht, Schalke, Bremen und so, da haben sehr gute Partien gezeigt und Sandhausen und Aue und so weiter, da wird es ja immer ein bisschen kritisch. Vielleicht macht ein bisschen Hoffnung, dass es Heimspiele sind und dass die Fans, die Ultras jetzt zurückkehren. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel, wo die Ultras wieder da sind. Weil die Auflagen sind ja jetzt im Grunde fast alle weg. Das heißt, man kann wieder so ins Stadion, die Maske nur noch auf der Toilette und in den Innenbereichen aufsetzen. Und da mag dann etwas mehr der Funke vielleicht noch überspringen, dass man mit Hilfe der Zuschauer dann doch irgendwie so ein bisschen wieder Energie auf den Platz bringt. Und das ist eben die Hoffnung, ne? Aber unangenehm wird es trotzdem, weil Paderborn ist ja jetzt in so einer Situation, die haben nichts zu verlieren, die können einfach drauf losspielen. So, ne? Da ist jetzt nicht so der Druck auf dem Kessel und das ist ja auch eben gefährlich, ne? Das
also beim HSV, aber auch Paderborn, na gut, die sind jetzt auch relativ weit weg dann tatsächlich von den Plätzen, aber so eine leichte Resthoffnung wird da auch wieder noch irgendwie sein, mit Glück irgendwie so Richtung Platz 3 schielen zu können. Ziemlich viel Konjunktiv.
Ja, glaube ich schon so.
Ja, na gut, wenn man den HSV schlägt, ne, dann sieht das schon vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Weiß gar nicht, wie ist denn der Abstand zwischen euch? Ja gut, dann wären wir auf 2 Punkte zumindest an den HSV wieder dran. Ob man damit jetzt ja natürlich näher an Platz 3 ranrückt, ist natürlich dann auch nicht gleich gegeben.
Sind jetzt aktuell sind es 11 Punkte zu Platz.
Ja, genau.
Ah, das ist schon eine Stange, ne?
Also, ist, ja, klar.
Also, aber es ist ja eben, wie gesagt, es mischen ja auch noch Heidenheim und Nürnberg mit. Und ja. man denkt ja immer so, ja, das wird mit denen sowieso nichts, aber das ist eben die Gefahr. Und Heidenheim hat ja nun auch schon mal eine Relegation gespielt und den FCN hat ja so ein bisschen keiner auf dem Schirm so mehr und die sind jetzt auch plötzlich da mit 46 Punkten und im Grunde das, was man dem HSV diese Saison ja so zugeschrieben hat, sodass die jetzt nicht mehr so der Top-Favorit sind und sich so anschleichen können von hinten, das trifft jetzt nämlich auch auf Nürnberg zu und vielleicht sogar noch mehr, weil die hatte jetzt gar keiner so mehr, also richtig auf dem Zettel.
Nö, also ich muss ganz ehrlich sagen, Nürnberg war für mich so ein ganz klarer Mittelfeldkandidat diese Saison.
Genau.
Und dass sie da jetzt oben mitspielen, das ist dann schon, also jetzt nicht ein Wunder, aber ja, man hat da halt nicht so ganz mit gerechnet auf jeden Fall.
Also die Frage ist halt, was Darmstadt macht, so ein bisschen, weil St. Pauli und Bremen halte ich schon für sehr gefestigt inzwischen und die werden meiner Meinung nach durchgehen. Darmstadt, was macht Darmstadt, was macht Schalke? Schalke hat sich jetzt auch gefangen und jetzt haben sie, glaube ich, noch einen Trainer, ne?
Ja, die, genau. Gramozis ist dann doch gegangen worden.
Verstehe ich überhaupt nicht. Die haben ja mit Büskens haben sie doch, naja, aber die haben doch mit Büskens da eigentlich das Spiel gewonnen da. Und
Büskens macht das auch bis zum Ende der Saison. Die haben jetzt nur diesen Hermann oder wie der heißt, haben sie aus oder Leverkusen, ich weiß es gerade nicht genau. Und der unterstützt jetzt Büskens auch noch. Also Büskens ist jetzt der Haupttrainer und dann gibt es noch irgendwie 3 Co-Trainer tatsächlich. Also ja, dafür, dass Schalke kein Geld hat, ziemlich viele Angestellte.
Ja, aber ich sag mal, Peter Hermann ist jetzt ja auch nicht, ist zwar ein guter, aber ist ja jetzt auch nicht mehr, ist auch schon mutig, finde ich. Ne? Jetzt nicht so die, das ist eher eine konservative Lösung, würde ich mal sagen. So ein bisschen so wie bei Hertha, ne? Magath. Vielleicht nicht ganz so der Drill, aber weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
Na, wer weiß, die alte Schule vielleicht kommt. Bei Hertha gab es ja
einmal. Ja. Ich sag dir, Hertha schafft den Klassenerhalt. Definitiv. Ja, also als die Magath verpflichtet haben, wo alle der Aufschrei ja riesengroß
war,
habe ich geschrieben, also passt mal auf, das packen die. Die Frage ist, ob das eine langfristige Nummer wird. Da und wie das dann wird. Also das glaube ich, wird wahrscheinlich nichts, aber dass der die jetzt nochmal so mit Trainingslager und so nochmal. Die werden sich da, die werden auf dem Platz alles geben. Also da bin ich ziemlich von überzeugt, dass das schafft er schon. Aber es ist Feuerwehr, halt keine innovative Idee. Ne?
Das ist Feuerwehrmann, Magath, wird das Feuer also löschen in Berlin, sagst du?
Das denke ich schon, ja.
Ja gut, aber kommen wir mal wieder zur zweiten Liga zurück.
Ja.
Da, wo dann Hertha BSC Berlin wahrscheinlich nächstes Jahr doch nicht spielen wird. Denn auch Werder hat gespielt. Werder hat sogar 2 Spiele in der Zeit gehabt. Denn,
hast geguckt, ja.
Ja,
leider. Also, dann hau mal rein, du hast ja viel zu erzählen.
Das erste Spiel, also möchte ich mich eigentlich nicht so gerne dran erinnern, war ja, wie ich dann tatsächlich noch prognostiziert habe, denn die erste Niederlage unter Werner gegen Heidenheim hat man dann glorreich verkackt. Also man kann es genauso sagen. Denn viel war da nicht los bei Werder. Vorm Spiel Schocknachricht, Toprak fällt aus und auch sehr wahrscheinlich dann nicht nur für das Spiel, sondern für mit ganz viel Pech sogar den Rest der Saison. Und so durfte dann Lars Lukas May, der gestern übrigens Geburtstag hatte, da nochmal Glückwünsche. Ich meine, er wird diesen Podcast, denke ich mal, nicht hören, aber trotz dessen.
Meinst du? Ich dachte, der ist bei den Werder-Profis voll angesagt hier.
Nee, ich glaube nicht. Nee?
Müssen wir noch dran arbeiten. Also.
Ja,
also.
Und Lasse May hatte dann halt ein, also der beste Tag, der war es auf jeden Fall nicht. Und zudem hat dann Marco Friedl, der dann tatsächlich, also der hatte wirklich in der ersten halben Stunde ein richtig starkes Spiel gemacht. Der konnte Toprak richtig gut ersetzen. Ja, der hat sich dann, ich glaube, irgendwie Muskelverletzung an der Rippe zugezogen. Ultra schmerzhaft ist dann tatsächlich, hat versucht weiterzumachen, ist dann aber auf dem Feld dann tatsächlich zusammengesackt und dann musste er raus. Argo kam rein. Entschuldigung. Und somit ist dann Anthony Jung reingerückt und die Innenverteidigung hat so noch nie zusammengespielt. Mit Maje Veljković und Jung zusammen. Also vielleicht mal in irgendeinem Testspiel, aber nie unter Wettbewerbsdruck einer zweiten Liga in einem Topspiel. Ja, und dann hat das auch keine 6 Minuten gedauert. Dann durfte Kühlwetter, den kennst du ja, noch sehr gut, ne?
Ja.
HSV-Scheck.
Das sind so Namen, die streiche ich aus meinem Gedächtnis.
Da hat dann Lasse Mai gedacht, wenn ich ihn nicht anlaufe und ihn passieren lasse, vielleicht passiert dann nichts. Und ja, aus halblinker Position hat er das Ding dann aus boah, 25 Metern ins lange Eck geprügelt. Pavlenka wieder einmal mit einem Weitschuss, also mit einem Distanzschuss gegen Tor. Der war allerdings so gut ins kleine Netz geschossen, dass du da echt wenig Chance hattest, den noch irgendwie zu halten. Trotzdem sieht das immer doof aus, wenn du als Torwart ein Gegentor aus mehr als 20 Metern kassierst. Ja, Halbzeit und dann passierte das, was, glaube ich, jeder Werder-Fan sich gewünscht hat. Lasse Mai wurde ausgewechselt und Nikolai Rapp kam rein. Ob es das Ganze jetzt
Ja.
unbedingt verbessert hat, denn Rapp hat zwar, ich glaube, bei Union Berlin eine Zeit lang als Innenverteidiger gespielt. Und ich glaube, in der Anfangszeit bei Darmstadt hat er das auch noch gemacht, aber dann hat Markus Anfang den in Darmstadt dann so zum Sechser, Achter umgeschult, beziehungsweise da eher spielen lassen. Das hat er in Bremen auch gemacht. Also die Innenverteidigerposition wird ihm nicht fremd sein, aber so ganz neu wird er sich da vielleicht dann doch schon gefühlt haben, sag ich mal. 2-0 ist dann gefallen durch Schimmer, Vorarbeit durch Kühlwetter in der 63. Da war das Ding auch gegessen. Werder war sowieso defensiv, was gemerkt, da hat dieser Aufbauspieler Toprak gefehlt. Veljković mit einigen Harakiri-Pässen und ja, Jung musste sich auch umgewöhnen auf einmal. Er sagte letztens in einem Interview, er fühlt sich am allerwohlsten jetzt mittlerweile tatsächlich an der Außenbahn und nicht mehr zentral vor der Verteidigung. Ja, dann war das Ding eigentlich gegessen und dann Manon Busch mit der roten Karte in der 87. Minute, ein Foul an Woltemade gewesen, wo man im ersten Augenblick gedacht hat, ja, okay, gut, war ein Foul, aber musste jetzt auch nicht pfeifen. War auch eine sehr lukrative Position für den Freistoß. Und dann schaltete sich der Videoassistent tatsächlich ein. Und dann gab es eine glattrote Karte für Busch. In der Zeitlupe wurde dann auch klar, was da passiert ist. Der hat dann nämlich den Woltemade, also Woltemade kann froh sein, dass da das Schien- und Wadenbein heile beigeblieben ist. Die Storchenbeine, die er da hat, da war ja nicht so ganz viel, was da ge hätte gegenhalten können. Aber alles heile geblieben zum Glück. Und Duxch macht dann ein schönes Freistoßtor. Dann war auch noch gut Nachspielzeit aufgrund des VARs, die ganzen Wechsel und sowas. Aber Werder hat es halt einfach nicht geschafft, da noch irgendwie diesen Turnaround zu schaffen und diese Kraft aus dem Freistoßtor mitzunehmen. Und ja, also Bittencourt fand ich in dem Spiel zum Beispiel ganz, ganz grauenhaft. Schmid hat da auch nicht so richtig ins Spiel gefunden. War einfach ein Spiel zum Vergessen. Und somit war dann endlich auch diese Niederlagen oder diese Siegesserie oder ungeschlagene Serie war dann auch endlich vorbei. Und am nächsten Wochenende wartete dann auch tatsächlich Darmstadt, die dann in Bremen endlich spielen wollten. Und mich grauste es tatsächlich vor diesem Spiel. Denn ja, Toprak weiterhin ausgefallen. Die Innenverteidigung war auch abenteuerlich wieder. Christian Groß wurde wieder zurückgezogen. Das hat aber sehr gut funktioniert. Ja, die Elf war auch zusammengeschustert. Duxch ist ausgefallen, Corona-bedingt. Gab einige Ausfälle bei Werder für das Spiel tatsächlich. Und ja, das Spiel war jetzt absolut kein schönes. Hat sich dann meines Erachtens in der 23. Minute entschieden, als Giasula dann eine rote Karte
Ah,
gesehen hat
das habe ich
tatsächlich.
gesehen, ja.
Auch da weiß ich jetzt nicht. Also, es ist eine klare rote Karte. Der Schiedsrichter, also die rote Karte gab es dann halt für den VAR. Und viele haben sich büskiert, dass, dass der Lieberknecht sehr eingefahren in seiner Sichtweise war. Aber ich kann ihn tatsächlich verstehen, denn der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, wer da gepfiffen hat, ich guck mal eben fix, geht ja hoffentlich schnell hier. Robert Schröder hat gepfiffen. Der stand sogar, ich glaube, ein oder zwei Meter daneben und hat dieses Foul dann halt so bewertet, dass es halt eine gelbe Karte ist. Dass dann der VAR da eingreift, weiß ich nicht. Also, ich meine, ich hätte da auch dann letztendlich Rot eher gegeben als Gelb, aber wir müssen da mal von wegkommen, dass jede Szene nochmal irgendwie nachgeguckt wird und was weiß ich. Also, wenn der Schiri da so eine gute Sicht drauf hat.
Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch da echt eine Frage der Perspektive, wie du da stehst. Also, von der einen Kameraperspektive, von dieser seitlichen, sah es wirklich brutal aus.
Ja, genau.
Und von der anderen, wenn man da so dahinter steht, glaube ich, sieht es fast harmlos aus. Insofern,
genau, und das war halt das Ding. Der Schröder stand halt hinter dieser ganzen Situation. Aber trotzdem hat er da immer noch eine gute Sicht drauf gehabt. Man kann auch weiterhin nur froh sein, dass das Schmied das Bein nicht auf dem Boden hatte, sondern dass das Bein wirklich in der Luft zum Glück war, weil ich glaube, sonst wären da irgendwelche tiefgründigen Strukturverletzungen tatsächlich gewesen. Letztendlich, summa summarum, es ist ein heftiges Foul, da brauchen wir nicht drüber reden. Und es ist dann auch eine rote Karte, aber dass dann da der VAR eingreifen muss, weiß ich nicht. Also, man merkt es ja, also es gibt Werder-Fans, die sagen, ja, das ist absolut rot und bla und blub und das muss so. Klar. Und aber wir sind auch immer noch beim Sport und weiß nicht. Also es war eine die spielentscheidende Szene. So. Und das fand ich dann halt dabei auch schade. Machen wir es kurz, es ist nur ein Tor gefallen für Werder. Füllkrug war das, schöne Vorarbeit von Dingschi. Der ist Wochen vorher immer wieder geprügelt worden ist von einigen Fans verbal in den Foren und gesagt worden ist, das ist ja absolut kein Hoffnungsträger mehr und bla, und der war so gut und dies und das. Jetzt hat er einmal von Anfang an gespielt, hat auch gar nicht mal so schlecht gespielt, er hätte aber auch locker zwei Tore schießen können, hat die auch nicht gemacht. Und jetzt wird er wieder hochgejubelt, also das ist auch da ein Achterbahn gefahren mit Dingschi, was ich auch sehr schade finde tatsächlich, wie mit ihm da umgegangen wird. Gesund kann das nicht sein. Der Junge wird das ja auch, denke ich mal, mitbekommen. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Duxch ist ja jetzt wieder aus der Quarantäne raus, wird dann wahrscheinlich auch, denke ich, am Sonntag gegen Sandhausen wieder reinrotieren. Ich hoffe mal, dass Dingschi eventuell die ein oder andere Spielminute mehr mal bekommt. Und vielleicht kann er sich dann ja am Ende nicht beweisen. Ja, zwei Spiele, 2-2 Tore, 3 Punkte. Wir stehen aktuell auf Platz 2. Das Wichtigste ist, dass wir 9 Punkte aktuell auf den HSV haben. Alles
ja,
andere
ist egal. Das ist ganz wichtig.
Und wie gesagt, nach 7 Spiele für Werder, einige Kracher bei. Also gut, Werder gegen Sandhausen klingt jetzt nicht nach einem Kracher, aber das ist halt so, das kennst du ja selber. Kennst du selber, das ist halt dieser Charaktertest, den du jetzt bestehen musst. Aber
nicht, ich sag mal so, nicht zu Hause. Also zu Hause, also gut, wir hatten ja einmal dieses 1-5 am letzten Spieltag. Das möchte ich mal vielleicht rausnehmen, aber ich glaube, sonst haben wir die auch.
War das nicht da, wo Dennis Diekmeyer sein erstes Profi
ja, hat? Ja. Ich glaube. Also ich glaube, das war der Tiefpunkt aller Tiefpunkte. Es gibt ja schon einige, aber ich glaube, das war wirklich, das kann ich mich noch erinnern. Hätte uns ja ein Unentschieden gereicht, ein Unentschieden gegen Sandhausen zu Hause, um in die Relegation gegen Werder zu kommen. Und Und das Geile ist, da hat ja Aaron Hunt noch, glaube ich, einen Anschlusstreffer gemacht, einen Elfer reingeknallt. Und ich glaube, genau. Das ist einer der besten Elfer, die ich, glaube ich, seit 20 Jahren oder 30 Jahren beim HSV gesehen habe. Also so richtig mit vollem Elan, voll rein. Also wo man gedacht hat, oh ja, okay, jetzt geht's dann doch mal ab. Ne? Und ich glaube, im Gegenzug kam dann schon, glaube ich, das 3-1 oder was. Und dann war der Drops gelutscht. Ne? Also das war wirklich, Aber sonst, sage ich mal, zu Hause gegen Sandhausen, muss man die schon weghauen, weil ist ja in Sandhausen spielen, das ist schon wieder was anderes. Ne?
Das ja,
ist
so wie
Aue oder so. Aber
das
zu Hause
habe ich auch erleben dürfen. Das ist ja dann 2-2 letzte, also in der Hinrunde ausgegangen. Also das war auch kein schönes Spiel. Ich meine, gesehen habe ich es nicht. Ich war, glaube ich, selber auf dem Sportplatz. ja, das Schöne war an dem Spiel eigentlich nur, dass der Knoten bei Füllkrug endlich geplatzt ist. Und seitdem ging es ja dann auch ein bisschen aufwärts wieder mit Werder. Gab es auch den Tiefpunkt mit Anfang und ja.
Ach ja.
So ist das. Aber Sandhausen im Prinzip war so leicht die Kehrtwende bei Werder in der Hinrunde, obwohl man da auch nur 2-2 gespielt hat. Aber manchmal reicht das ja auch. Ne? Jetzt gegen Sandhausen mal gucken, was das wird. Aber wir machen das ja heute chronologisch. Ihr spielt ja zuerst am Samstag gegen Paderborn.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen was. Was erhoffst du dir? Was denkst du? Was ist passiert? Wie wird man mit Ali Du umgehen, der ja jetzt tatsächlich in Frankfurt unterschrieben hat? Ne? Das ist ja jetzt auch schon fest. Was glaubst du, wie wird man da weitermachen?
Die Hoffnung ist ja, dass durch die Unterschrift, dass er jetzt, wo er jetzt weiß, wie es weitergeht, dass er halt wieder ein bisschen befreiter aufspielen kann. Er hat wohl irgendwie in der U21 ja irgendwie debütiert und ganz. Er soll wohl ein bisschen gewirbelt haben, keine Ahnung, was er bei uns auch macht. Also im Grunde genommen, ja, muss man abwarten. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der die ganze Zeit auf Ali Du schielt. Das habe ich eigentlich noch nie. Ich habe ja von Anfang an gesagt, der hat ein paar Skills, die überraschen und so weiter. Aber da ist noch sehr, sehr viel Luft auch nach oben. Also ich glaube auch nicht, dass er sich sofort bei Frankfurt durchsetzen wird, beziehungsweise ich habe sogar Zweifel, ob das überhaupt in Summe irgendwie was wird. Keine Ahnung. So ein paar Zweifel habe ich dann noch. Ich glaube, dem hätte tatsächlich gut getan, nochmal irgendwie 1-2 Jahre in zweite Liga zu spielen. Aber gut, muss er ja wissen. Jamra ist, glaube ich, fällt bei uns aus. Ansonsten sind die Corona-Fälle wieder dabei. Ja, was erwarte ich? Ich glaube, es wird ein zähes Spiel. Also es wird wahrscheinlich eine lange Zeit dauern, bis da irgendwie was passiert, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass da sofort irgendwie 1-0, 2-0, 3-0 passiert. Also wird eine zähe Veranstaltung und ich hoffe halt dann doch auch mit diesem Schwung der Fans und der, ja, auch, dass man einfach muss, man muss jetzt abliefern und ich hoffe da so ein bisschen auf Walter, dass der das im Griff hat. Also man muss natürlich noch eins dazu sagen, wir hatten noch dazwischen ein Testspiel, was ich auch gesehen habe.
Ja.
Das war wirklich, also es war so, dass in der ersten Halbzeit, ich habe jetzt, weiß jetzt die Aufstellung nicht mehr, aber das war gegen, wie hieß nicht, Viborg?
Viborg FF.
Ja, irgendwie so ein dänischer, im Mittelfeld stehender Erstligist, glaube ich.
Sind die nicht sogar Zweitliga?
Das musst du recherchieren.
Mal, ich guck mal eben.
Auf jeden Fall, ich sag mal so, also da lief ja wirklich gar nichts zusammen und es war ja wirklich Slapstick, die Tore mal wieder, also auch Johansen hat ja auch schon wieder so ein Ding da reingelassen. Und wer stand auf dem Platz? Ich sag mal, ein Sonny Kittel und ein David Kinzombi, so, ne? Die standen auf dem Platz, da stand es 0-5, ne? Die trabten da so vor sich hin, also da habe ich auch nur gedacht, also mit Kittel, Kittel können wir vielleicht mal, also ich weiß es nicht, also wenn es gut läuft, dann ist er da, aber er ist einfach nicht der Spieler, der das Ruder rumreißen kann, genau wie Jatta, sind aber die Spieler, auf die man halt setzt, auch nach wie vor setzt, also man sagt ja eben, auch wenn du so die Medienberichte liest, ja, kriegt jetzt Kittel die Kurve, dann wird das noch was, aber man kann eben nicht auf diese Spieler setzen, das weiß man doch inzwischen. Also ich frage mich immer, wie man immer noch auf Kittel und Jatta so setzen kann. Also wir brauchen auch für die nächste Saison, egal was passieren wird, brauchen wir definitiv da Backups, nicht nur Backups, man braucht, also die beiden müssten eigentlich Backups sein. Also ein Kittel ist für mich, oder ein Jatta, das sind halt für mich Leute, die kannst du bringen, wenn es gut läuft, ne? Wenn irgendwie so der Trend nach oben zeigt, aber wenn der Trend nach unten zeigt, dann tauchen diese Spieler halt unter. Und das ist bei Kittel einfach, ist einfach so. Das ist jetzt auch wieder erkennbar. Der hat zwar auch hier in Düsseldorf, wenn du so willst, ja das Tor vorbereitet durch die Ecke, ne? Aber das ist ein Standard. Der hat jetzt nicht das Ruder rumgerissen da. Dass da mal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Ich weiß es nicht, ne? Das fehlt mir einfach bei diesen Spielern. Das ist mir einfach immer, das ist halt immer das gleiche Strickmuster. Auch wenn er ein bisschen zugelernt hat, ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Aber das reicht einfach nicht. Das ist halt nicht der Spieler. Also wenn man diesen Anspruch hat, man will da oben rein, man will auch aufsteigen, dann braucht man da eine Alternative. Dasselbe ist mit Jatta so, finde ich. Das sind so Spieler, für die du so als Einwechselspieler oder so bringen kannst, aber da braucht man definitiv mal was anderes. So, ich sag mal, so ein Typ wie Meffert braucht man da. Nur Meffert mit Offensivdrang, ne? Das bräuchte man. So mit Mentalität und Willen und so weiter. Und das sehe ich bei Kittel nicht. Und deswegen, da kann man einfach nicht sich drauf verlassen, dass das was wird mit ihm. So, das ist im Sturm dasselbe mit Glatzel. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Stürmer, der so viele Tore geschossen hat, aber einer reicht halt nicht. Ne? Du siehst halt bei allen Top-Vereinen da oben, auch in den letzten Jahren schon, das fing an schon mit Köln damals, kann ich mich erinnern, aufgestiegen mit Torrado, mit Cordoba, mit Modest, drei Stürmer, Top-Stürmer.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war wild.
Bremen, Duxch und Füllkrug. So, ne? Und hier Darmstadt, der kann ich dir die zwei Namen, die kann ich jemand. Titz und wie heißt er? Pfeiffer?
Titz, ja, genau, Titz und
Pfeiffer. Die haben halt alle zwei Stürmer, die abliefern.
Gut, die haben spielen aber auch ein anderes System immer, ne?
Ja, also das ist, ja, aber.
Ist dieser Doppelsturm halt. Die erste Garde funktioniert, aber bei Werder, da kann ich dir auch ganz genau sagen, hinter Duxch und Füllkrug hast du aber sonst auch keinen anderen. Ich sage jetzt mal, Vollidioten, der da Tore schießt, weil dann kommt nämlich Romano Schmid. Und Marco Friedl, seines Zeichen Innenverteidiger, mit drei Saisontoren. Also da ist auch ganz, ganz, ganz viel Luft dazwischen tatsächlich. Also das ist halt, gut, man hat dann da vielleicht eine doppelte Lebensversicherung, aber...
Aber was haben wir denn nach Glatzel? Was kommt da? Winzheimer?
Mikkel Kaufmann,
Top Winzheimer. Mann.
Ja.
So, ja, null Tore, weißt du?
Und ja, ihr
Winzheimer,
lasst
der wird, ihr lasst Winzheimer, den lässt man 10 Minuten spielen. Und das ist klar, dass er da auch nicht mehr viel reißen kann. Und das sind so Stellschrauben, da muss man dran drehen. Und es ist so, es gibt einen Fortschritt, auch wenn wir punktetechnisch die schlechteste Saison, ja, es wird ja immer wieder auch von einem guten Bekannten gesagt, punktetechnisch und von der Performance her, ja, schlechteste Saison, eindeutig, von den Punkten her, aber es ist halt doch ein anderer HSV als in den letzten Jahren, also das ist schon erkennbar und wenn man dann eben was reißen will, dann muss man vielleicht auch jetzt mal sinnvoll investieren, damit das nächstes Jahr dann, damit also den Trainer nicht rausschmeißen, mit Tim Walter weitermachen, dass an diesen Dingen festhalten, wie in zum Beispiel Meffert, diese Achse, die ist ja wirklich gut, die funktioniert ja auch. Aber eben wie gesagt, halt auch mal eine Alternative für Kittel haben, eine Alternative für Jatta haben, vielleicht einen zweiten Stürmer noch haben, Top-Stürmer noch haben. So, solche Dinge, an diesen Dingen arbeiten. Ich glaube, dann kann das nächstes Jahr auch was Gutes werden. Scheiß drauf, ob Bremen und Pauli aufsteigen, die kommen sowieso wieder runter. Na? Und wir haben nächstes Jahr dann unsere Ruhe.
Kommt ihr erstmal hoch.
Ja, ich sag ja gerade, aber das sind so ja die Dinge, da sollte man sich, glaube ich, nicht verrückt machen lassen.
Nein, Quatsch.
Und meine Hoffnung ist ja immer noch der Pokal, ne? Weißt du, da gucke ich ja Montag, ob ich da eine Karte kriege. Also da will ich ja gerne hin. Und ja, das wär natürlich schön, wenn wir da irgendwie was schaffen.
Ja, zum Thema Kittel wollte ich mal eben reingrätschen, ich wollte dich ausreden lassen. Bei Kittel finde ich, da gibt es ganz, ganz, ganz starke Parallelen zu einem ehemaligen Werder-Spieler. Nämlich dem ehemaligen Werder-Ösi-Astronauten Marko Astronautovic. Auch nachgewiesen ein absolut brillanter Fußballer, der wirklich technisch und physisch auch richtig was drauf hat. Nur leider nur dann funktioniert hat, wenn das Wetter schön war.
Genau.
Das sind schon rabiat krasse Parallelen zu Kittel und Arnautovic. Ich hoffe nur, dass der Kollege Kittel vielleicht ein bisschen mehr Hirnmasse hat als Arnautovic, aber ich glaube, das ist auch nicht großartig schwer.
Er ist ja auch ein guter Spieler, das will ich ja gar nicht sagen. Reflektierter jetzt so, wenn ich ihn so jetzt in Interviews, wirkt er doch schon reflektierter. Nur es bleibt ja trotzdem festzuhalten, dass er nicht derjenige ist, der dafür sorgt, dass ein Spiel kippt oder dass so in Düsseldorf, wenn das Spiel so läuft, wie es in Düsseldorf läuft, dass er dann irgendwie derjenige ist, der dann mal, es gibt ja so manchmal so Reizpunkte, die du im Spiel setzen kannst, so wo so ein bisschen das in eine Richtung läuft.
Ja.
wo du das irgendwie so Kipppunkte, dass du einfach auch mal durch eine Aktion irgendwie ein Signal auch an die Mitspieler sendest. Und das ist ja einfach nicht. Und das ist genau mit Jatta genauso. Das ist halt auch einer, der für mich dann funktioniert, wenn alles funktioniert. Aber wenn du merkst, es läuft in der Mannschaft nicht gut, dann läuft er nach vorne und läuft 100 Mal nach vorne. Und Einsatz und Wille stimmt 100%ig bei ihm. Gar keine Frage und so. Und auch der hat dazu gelernt. Aber ja, man will ja doch irgendwie dann mal doch was erreichen, sage ich mal. Und auf Dauer, das sind jetzt halt, wie viele Jahre sind das jetzt schon, wo die da über den Platz traben bei uns? Traben nicht, aber rennen und sprinten und ich weiß nicht, was dann alles geben. Aber man muss ja irgendwann auch mal einen Fortschritt erkennen. Und dieser Fortschritt müsste sich dann ja auch mal in einem Ergebnis widerspiegeln, wie zum Beispiel, sagen wir mal, einen Relegationsplatz oder so. Und da kann man immer noch Zweifel haben. Also das wird unheimlich schwer. Es müssen schon ein paar Dinge jetzt auf pro HSV laufen. Ich sag mal auch, ich meine, klar, oben sagen wir ja immer, oben, die spielen ja alle noch gegeneinander. Das ist natürlich eine Chance, weil die nehmen sich gegenseitig Punkte ab. Dann kann man dann immer einen abfangen oder so. Und wenn man dann eben, aber man muss eben halt selbst die Spiele gewinnen. Und im Grunde genommen musst du fast jedes Spiel gewinnen.
Ja, Hausaufgaben machen, ne?
Und wenn du jetzt am Wochenende, morgen, das schon nicht schaffst, dann kannst du im Grunde das Ding schon einpacken.
Ja. Ich glaube aber, dass das viel schwierigere Spiel Aue wird tatsächlich. Das, also eigentlich wolltest du doch, also wo sind wir eigentlich gelandet? Du solltest eigentlich nur einen Ausblick machen für Paderborn.
Ja, ich habe mal gleich beides. Also ich habe mal ein bisschen...
Abgerantet
erstmal. Ja, ich habe so lange nicht mehr geredet, weißt du. Und jetzt bin ich mal wieder, habe ich endlich mal wieder das Glück, mit dir darüber zu reden. Dann kann man sich auch mal versammeln.
Ja, Selbsthilfegruppe ja. Allianz Brisanz.
Ja, Aue wird schwieriger. Dann können wir das gleich in einem Abwasch machen.
Ja, machen jetzt. Wir.
Und Aue kann man, glaube ich, schon so sagen. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr zäh werden. Aber nicht dann, wenn der HSV morgen irgendwie das Ding plötzlich 3-0 wirbt. Ich glaube, dann ist ein Schwung da, dann können sie das auch mit gegen Aue mit reinnehmen. Aber wenn das so ein zähes Ding wird, oder nur ein Unentschieden, im Stadion. Dann kann es eigentlich nur gut gehen.
Ich denke, egal was da gegen Paderborn passiert, dass das Aue-Spiel, ich glaube, da hat das Paderborn-Spiel keinen großen Einfluss drauf, denn Aue, für die geht es jetzt wirklich, also das ist im Prinzip das gleiche Ding wie bei euch, nur dass Aue den Anschluss nach oben halten muss, um in der Liga zu bleiben und ihr den Anschluss halten müsst nach oben, um eventuell noch die Aufstiegsträume zu verwirklichen. Bei Aue ist es also vielmehr noch diese existenzielle Angst, die dann da vielleicht noch mitwirkt. Und,
Aber das kann auch ein Hemmnis
kann,
sein.
Kann auch ein absolutes Hemmungsding sein. Da gebe ich dir auch recht. Nur finde ich, dass Aue in den letzten Spielen ja irgendwie positiver wirkt. Man hat immer noch nicht viel gewonnen. Also man hat gegen Schalke verloren, man hat gegen Sandhausen verloren, man hat gegen Kiel knapp verloren. Gegen Düsseldorf, wo ein neuer Trainer installiert worden ist, hat man verloren. Man hat aber auch ein 3-3 in Paderborn geholt. In Paderborn ist immer schwierig. Dann hat man Regensburg schlagen können. Klar verloren gegen den KSC. Und jetzt hatten sie letztens irgendwie ein Freundschaftsspiel, habe ich gelesen. Haben sie 5-1 gewonnen gegen Meuselwitz. ZFC Meuselwitz.
Kombinat.
Aus der Oberliga Nordost, glaube ich, kommen die irgendwie. Naja, auf jeden Fall 19 Punkte, die müssen da jetzt auch den Anschluss halten. Denn Dresden ist auch schon 9 Punkte weg und das rettende Ufer Sandhausen, das sind sogar tatsächlich 11 Punkte. Und das heißt, da geht es jetzt auch so langsam ins Do or Die rein bei Aue. Denn auch Ingolstadt klopft langsam auch von unten wieder an. Also wenn man schon absteigt, dann wenigstens ja nicht als Letzter. Aber ja, weiß nicht, also da geht das auch so jetzt in die Crunch-Time rein und weiß ich nicht, ich glaube, dass die wissen, dass sie da nicht als Favorit reingehen in das Spiel, ne? Das wird der HSV sein, auch wenn der HSV 6-0 verlieren sollte, jetzt am Samstag, was ich jetzt auch nicht glaube.
Das glaube ich auch nicht, weil gegen uns zu gewinnen, so, ist ja auch jetzt nicht so einfach.
Ja, aber braucht man nur zwei Handelfmeter, dann geht das.
Ja, oh Gott. Das war wahrscheinlich wieder der Bruch der Saison oder so, keine Ahnung. Nein, also Fakt ist, es wird wahrscheinlich, ich glaube auch nicht, dass es ein Leckerbissen wird, aber ich hoffe da auch auf eine 10-Nummer, einen 10-Sieg oder so. Also, dass man da irgendwie mit 6 Punkten rauskommt. Ich bin auf jeden Fall dabei und wenn ich im Stadion bin, dann geht es meistens gut. Also ich habe eigentlich eine ganz gute, positive Bilanz insofern.
Was hältst du eigentlich davon, wenn das so ein Grottenkick wird wie in der Hinrunde? Das wäre doch schön.
Ja, so ein Eigentor der 95. Minute. Oh Gott, ja, hör auf, ey.
Oh nein, ja. Ja, ja, dann hau mal raus, mit beiden Tipps. Jetzt am Samstag, wie geht's aus gegen Paderborn zu Hause?
2-1.
Und gegen Aue?
2-1.
Pass auf, ich sag... Tatsächlich, ihr gewinnt gegen Paderborn 3-1. Aber Aue gewinnt 2-0 bei euch.
Oh, das, oh, da müssten wir eigentlich da müssen wir eine Gegenwette starten. Aue gewinnt, ja. Das. Ja.
Also
da kannst du auf jeden Fall bei Bet and Win oder so kannst du da mit Sicherheit
Asche machen. Wäre, glaube ich, eine gar nicht so verkehrte Quote. Mal gucken.
Sieg auch.
Gucken, steht doch auch sonst bei Kicker doch auch mittlerweile die Quote. Ja, 6,7 ist bei Tibico die Quelle auf Sieg Aue. Ja.
Soll ich dir mal was sagen? Aber es wäre eigentlich auch schon fast wieder typisch HSV. So.
Ja, eben.
Gegen Paderborn irgendwie 3-1 gewinnen, so nach dem Motto, Aufschwung jetzt und so. Und dann da haben wir Aue auch noch weg. Und dann gibt es
selbst das Aue-Spiel. Also du kannst auch 0-2 verlieren und kannst aber trotzdem die klar drückende, bessere Mannschaft gewesen sein. Nur
klar.
Zweimal den Nadelstich setzen, zweimal vernünftig durchkontern. Und dann hast du halt manchmal, dann hast du die Scheiße am Fuß. Ne? Das ist dann halt.
Ja.
Ich meine, dir wünschen tue ich es nicht. Ich wünsche dir eigentlich, dass du ein schönes Spiel hast. Aber es wäre halt, wie du selber sagst, es wäre so typical HSV.
Ja. Ich glaube, dann wird das eine lustige Rückfahrt. Ich glaube, dann hilft nur noch irgendwo bei Meckes anhalten und sich 3 Burger reinkloppen.
Oh, eine Flasche Stroh 80 bei Spar 1000 am Bremer Hauptbahnhof.
Das geht aber ja nicht.
20 Euro.
Die muss ich dann ja zu Hause trinken. Och. Also ich hab sogar noch Stroh rum hier.
Mm.
Mm. Den nutze ich aber eher zum Desinfizieren.
Ja. Und zum Desinfizieren von innen.
Und da sind wir beim Thema. Was sagst du denn zu Werder gegen Sandhausen, dein Tipp?
Ja, erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Länderspielpause irgendwie habe ich sie genossen.
Ja.
Mal kein Werder am Wochenende zu haben, weil bei Werder war ja jetzt auch echt dann wieder ziemlich viel Scheiße mit Toprak, mit Friedel. Weiser ist ja dann auch noch rausgefallen. Der war ja auch richtig gut drin tatsächlich. Und weiß ich nicht. Also, es hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt auch, also ich habe jetzt gerade das allererste Mal auf die Vorschau bei Kicker geklickt und ich kriege schon wieder richtig schlechte Laune. Weil Friede fällt immer noch aus und dann Kishi ist nicht dabei, Toprak ist immer noch nicht dabei, Weiser auch nicht und Zetterer hat eine Covid-Erkrankung.
Das habe ich auch gerade gelesen.
Und wenn ich dann noch sehe, dass Duxch, Groß, Gruev, Jung und Veljkovic alle 4 gelbe Karten haben, dann weiß ich auch ganz genau, dass das darauffolgende Spiel gegen wen auch immer auch ganz abenteuerlich wird. Das heißt, du wirst da noch nicht mal unbedingt sitzen und hoffen, dass wer da ein Tor schießt, sondern eher da sitzen und hoffen, dass keiner eine gelbe Karte sieht. Denn wenn jetzt auch noch ein Veljkovic ausfallen würde, weil er gelb gesperrt ist, oder ein Christian Groß, die dann wahrscheinlich die Abwehrkette bilden werden, zentral mit Anthony Jung gegen Sandhausen, dann wird das auch echt lustig. Ne? Also dann kannst du nur hoffen, dass Friedel oder Toprak irgendwie eine Wunderheilung bekommen und dann die Woche darauf dann auch endlich fit sind. Ja, Mittelfeld, eigentlich alles tutti soweit. Da fehlt keiner, der jetzt großartig wichtig ist. Aber wenn ich dann schon wieder sehe, dass das Manuel Mbom dann auf der rechten Außenseite wahrscheinlich wieder rumstolpern darf, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich darüber freue, weil ich was zu lachen bekomme oder weil ich dann vielleicht weinen sollte, weil es einfach wirklich grausam wird. Denn das war auch nicht gerade geil, was der gegen Darmstadt gespielt hat. War jetzt nicht großartig schlecht und sowas, aber es gibt Spieler bei Werder, die könnten es besser. St. Pauli ist übrigens das nächste Spiel, habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Also es wird ein Bibbern und Zittern, dass man... es wird ein Kracher. Es wird ein Bibbern und ein Zittern, dass keiner, also gerade Duxch, Groß und Veljkovic halt keine gelbe Karte, Jung auch. Also im Prinzip ist die ganze Innenverteidigung, die Werder jetzt noch hat, gelb gefährdet. Und worst case wäre, wenn alle drei tatsächlich eine gelbe Karte sehen, dann stehst du nämlich da mit original nur noch Lasse Mai als Innenverteidiger und den 16-jährigen Fabio Chiarodia. Ja, was wird das? Keine Ahnung, was Sandhausen so gemacht hat. Sandhausen, was machen Sachen? Da fällt jetzt keiner, glaube ich.
Diki macht das Tor bei euch und dann.
Wer?
Diki macht das Tor bei euch und dann ist gut.
Wer ist denn Diki?
Diki, Dickmeier, Dennis.
Ach so, ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, das wäre ja auch wieder so eine Story, wenn der gegen Werder auch noch sein Tor schießen würde. Ja, musst du gewinnen. Ne? Also wenn du aussteigen willst, das ist jetzt Charaktertest, musst du gewinnen. Ich erwarte da jetzt kein Feuerwerk, dafür fehlen einfach zu viele gute, also zu viele zu gute Leute, als dass da, ja, wie du anfangs angedeutet hast, keine Ahnung, 5-1 oder sowas du bei Kicktip wieder eingegeben hast.
Ich glaube, ich habe 3-1, glaube ich, eingetragen.
Also selbst das, glaube ich, wird es auch nicht geben. Das wird so ein richtig schnödes Spiel, was mit ein oder zwei Toren entschieden wird. Mich würde es auch nicht wundern, wenn du das unentschieden spielst. Ja, keine Ahnung. Also ich bleibe optimistisch und sage, wir gewinnen das 2-0, aber ich gehe eher davon aus, dass das irgendwie 1-0, 1-1 oder so wird. Das ist so.
Ja.
Mal kurz abgefrühstückt.
Was aber ich freue mich, dass es wieder los. Also ich freue mich, es ist Urlaub und die zweite Liga geht wieder los. Also ich freue mich auch drauf.
Ja, doch.
Ja, also, das muss ich sagen. Und es gibt ja noch ein paar positive Nachrichten beim HSV. Wir haben ja ein paar Verträge verlängert mit Vuskovic. Das finde ich sehr gut. Mit Muheim, da bin ich mir noch unschlüssig. Mit Rohr. Und angeblich mit Kran und mit Suhun soll auch verlängert werden. Also man setzt schon auf Kontinuität da und die Jungen werden gebunden, was man bei Alidu nicht geschafft hat. Aber wie gesagt, Alidu ist ja sowieso ein Sonderfall. Aber das finde ich gut. Und natürlich dann noch die Meldung von gestern, dass KMK, Klaus Michael, Klaumi Kühne, hat die Namensrechte weiterhin ja, gekauft und es bleibt das Volksparkstadion auch in der nächsten Saison. Ja. Also es gibt nicht nur irgendwie schlechte Nachrichten, sondern auch gute.
Kein Wohninvest Volksparkstadion.
Nein.
Schade.
Nein. Oder ihr Trolley, wie wäre das Trolley Arena?
Playmobil Stadion.
Gab doch auch mal mit diesen Haribo Gummitiere da, Trolley war das doch. Gab's doch auch mal, oder? Irgendwas
war. Ja, ich glaube auch bei Fürth. Also ich glaube, die wildesten Stadionnamen, die hatte gerade Fürth tatsächlich.
Ich habe übrigens gerade mal, weißt du was, ich habe mir gerade mal noch einen Spaß gemacht. Ich habe mal geguckt, den 34. Spieltag. Ja. Das wird ja schon ein Kracher, ne? Also ich meine, Werder Regensburg wird wahrscheinlich eine klare Sache. Aber dann, ja,
bei dir wird jedes Werder spielen.
Aber klare ihr habt ein Heimspiel, das ist schon mal gut. Aber Darmstadt, Paderborn, dann St. Pauli, Düsseldorf wird auch interessant, weil ich glaube, Düsseldorf wird sich wehren. Also,
ja, auf jeden Fall.
Nürnberg, Schalke. Ja. Oh, also Schalke in Nürnberg, also da wird Nürnberg in Nürnberg zu spielen.
Ja, und hier in Rostock, ne? Also das
und wir in Rostock, genau.
Da und dann guck mal nach Dresden, gegen wen Dresden spielt und guck mal die aktuelle Tabellensituation an.
Ja, das wird gekloppe werden.
Ostderby plus Abstiegsangst, also der 34. Spieltag könnte richtig geil werden. Ja. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass ich da im Stadion sein darf, wenn Werder die Schale überreicht bekommt oder halt auch vielleicht nicht.
Ich werde definitiv nicht in Rostock sein.
Ach, das ist doch schade.
Ja, ich bereite mich schon auf Berlin vor, aufs Pokalfinale und die Relegation.
Weiß ich nicht.
Ganz ehrlich, das wäre eigentlich kacke, ne? Wenn du Pokalfinale hast und Relegation, dann spielst du doch Donnerstag, Samstag und Montag, oder?
Ja, genau. Das ist das Ding. Und wenn du Pech hast, stehst du dann einfach sowas von mit leeren Händen da, wie es einfach gar nicht mehr geht. Ich glaube, jetzt einfach sich gut schlagen gegen Freiburg im Finale gegen Leipzig.
Nee, auf gar keinen Fall.
Doch. Also wenn, dann soll das ein Verein gewinnen, der mir sympathisch ist. Und
aber
von den Vieren ist es dann leider nur Freiburg.
Ja, hallo, wenn Leipzig gegen HSV Endspiel ist, ja, dann kann man wohl nicht für die Dosen sein. Ja, das geht ja.
Nee, dann bin ich für gar nichts und dann ignoriere ich einfach das.
Ja.
Dann gab es den DFB-Pokal einfach eine Saison nicht. So, das ist dann halt einfach, ne?
Weiß ich nicht. Leipzig gönne ich eigentlich gar nichts. Also so
einfach. Nee, ich auch nicht. Und ich gönne auch Union nichts. Und deswegen hoffe ich dann, dass der stärkste Gegner aus dem zweiten Spiel, was meines Erachtens dann Freiburg einfach sein wird, allein von Namen und sowas her, dass die dann halt da eventuell irgendwie Paroli bieten können. Zudem würde ich es Freiburg auch einfach gönnen. Die haben es verdient, endlich mal einen Titel zu
gewinnen. Ja, wir haben es aber auch verdient. Also als Zweitligist so weit zu kommen und wir vertreten immerhin die Liga, in der ihr auch spielt. Also wir sind Vertreter der zweiten Liga. Das muss man nochmal so sehen. Also es wäre schon...
Ihr vertretet ja eigentlich nur das obere Mittelfeld der zweiten Liga.
Ja, wir sind Repräsentant der zweiten Liga eigentlich. Naja, also es ist, ich sag mal, um es kurz zu machen, für mich schon ein Traum. 87 habe ich als Kind erlebt. Einfach ein Endspiel wäre schon schön. So,
Punkt. Aber ich war ja in der gleichen Situation vor einem Jahr. Ne? Also nur andersrum ist, dass wir um den Klassenerhalt gekämpft haben, als um den Aufstieg. Ja. Und dass man dann halt diese Situation hat, oh, stell dir mal vor, du kommst dann doch ins Finale, musst in die Relegation, oder du kommst ins Finale und du bist abgestiegen. Ah, weiß ich nicht, also keine Ahnung.
Ja, ist schon schräg.
Wäre eine coole Story, HSV, zweite Liga, wer weiß, dann bleibt man vielleicht sogar in der zweiten Liga und dann Euroleague.
Lustig. Ich habe mal gelesen, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, dass wenn das passieren sollte, dass die DFL das tatsächlich irgendwie entzerren würde, wenn jemand tatsächlich...
Ja, kann ja nur.
Aber weil es ist ja wirklich ein bisschen...
Das wäre ja dann schon, also Wettbewerbsverzug ist jetzt auch so groß gesagt, aber das wäre ja nicht fair. Also du hast dann da so ein existenzielles Spiel im Prinzip und dann so ein Spiel, ich meine gut, ob du jetzt 3 Millionen oder 4 Millionen bekommst, für einen Bundesligisten, der da oben spielt, ist das ein heißer Stein oder ein heißer Tropfen auf ein kalter Tropfen auf dem heißen Stein. Mein Gott, heute habe ich's.
Du musst mehr trinken.
Ja, ich merke das. Aber für den HSV wäre das natürlich auch nochmal lukrativ. So. Und dann sollte man da schon mit fairen Mitteln reingehen. Weiß ich nicht. Also ich würde das dann schon fast eher so sehen, dass dann die Relegation, wenn der HSV die Relegation packt, da reinzukommen und ins Finale kommt, dann würde ich schon fast dafür plädieren, dass der HSV erst in Ruhe das Pokalspiel spielen soll und dann kommen erst beide Spiele, ich sag mal, eine Woche später für die Relegation. Kannst natürlich sagen, ja, okay, dann verlierst du das Pokalspiel gegen die Dosen im Finale 6-0, bist total niedergeschlagen, kann sich nicht mehr motivieren für die Relegation eventuell und kriegst dann da auch nochmal zweimal richtig einen auf den Latz, dann ist natürlich der ultimative Bruch. Also,
ja, wobei, ich sag mal, wenn du im Finale gegen Red Bull verlierst, ist das auch scheißegal, auf Deutsch gesagt, aber ja, erstmal da hinkommen. Es sind halt Träumereien, die darf man haben, die soll man auch haben.
Das,
dafür ist man ja irgendwie Fußballfan. So. Ja, genau.
Ja, siehst du, ziemlich viel Konjunktiv heute.
Apropos, ich habe noch eine Frage. Leider ist ja keine Frage reingekommen, nicht mehr von Herr Löchte. Das ist merkwürdig. Aber ich sehe gerade bei den Trends, bei den Twitter-Trends in Deutschland, ne?
Ja.
Auf Platz 1 ist die Fischstäbchenpizza. Hast du davon gehört?
Ja, ich habe die letztens gesehen und ich habe gedacht, Alter, echt? Leute, was ist da falsch bei euch?
Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du dir nicht reingezwiebelt
hast. Nee, ich bin ja, obwohl ich ja hier direkt an der Quelle sitze, ich esse keinen Fisch.
Ja,
ich auch nicht. Also gar nicht. Ich esse auch keinen Fisch. Zwar immer noch nachgesagt, ich hätte 2018 am Vatertag wohl eventuell stark alkoholisiert mal ein Bremer Brötchen weginhaliert, als wäre das gar nichts gewesen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also, nee, weiß ich nicht. Das ist ja, also, was soll das?
Ja, also, das ist, glaube ich, das Sinnbefreiteste.
Ich hab im Fußballverein einen, der schießt noch einen größeren Vogel ab. Der bestellt sich eine Pizza Hawaii, ja, bei unserem Griechen hier im Dorf. Bestellt er sich eine Pizza Hawaii. Ja. Das ist ja schon einfach schon ein Verbrechen. Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Aber er bestellt sich als Extra-Topping nochmal Pommes obendrauf.
Oh Gott. Ja, das ist sick. Aber weißt du, was Geile ist? Wir können jetzt, wenn wir gleich die Folge posten, können wir den Tag setzen, Fischstäbchenpizza, dann sind in den Trends ganz oben dabei. Und dann,
ja gut, können wir machen.
Dann gehen wir dann voll in die Top One hier.
Ja, Top 10. Das kann man natürlich nutzen, klar, das wäre was. Naja, also weiß ich nicht, die Perversion, also... Pff.
Weiß nicht, ja, ich habe mir das angeguckt. Ich kenne nämlich jemanden, der findet die geil. Und das ist im Grunde genommen eine Restaurante Spinat, wo du 6 Fischstäbchen drauflegst. Und das kann man eigentlich auch selbst machen. Ja. Und das wird dann jetzt als neues Produkt verkauft. Das ist geil. Also das ist schon abgefahren. Das ist schon dreist.
Die einzige Restaurante-Pizza, die so ein bisschen abgespaced ist, die ich tatsächlich feiere, ist die Pizza Pasta.
Ah, ja, ja.
Die ist tatsächlich, die ist wirklich geil. Die feiere ich tatsächlich. Aber die Fischstäbchen, weiß ich nicht, was soll das?
Und jetzt kommt es. Vor 24 Sekunden gepostet hier. Auch Moritz Heyer verlängert seinen Vertrag beim HSV bis 26. Das ist doch eine gute Nachricht. Also der ist mir auch echt sympathisch und ein guter Spieler.
Ja, Glückwunsch an den HSV. Das ist der Kapitän, ist das sogar, ne?
Nee, das ist doch Schonlau.
Ach ja, Schonlau. Ja,
ja, ja.
Der eigentlich im Hinspiel, der ja schon richtig, weiß ich nicht, das war eigentlich eine gelb-rote Karte.
Oh, jetzt geht das wieder. Ich glaube, aufhören. Wir müssen aufhören.
Ja, wir hören jetzt auf. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde miteinander gesammelt.
Ja,
ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt Ferien und wir überlegen uns mal irgendwie was für die nächste Folge, die wir vielleicht auch ein bisschen früher direkt irgendwie am Sonntag oder so noch aufnehmen.
Ja, schauen wir mal.
Nach dem Werder-Spiel kann man ja mal irgendwie gucken. Übrigens, darüber haben wir noch gar nicht großartig geredet. Immer noch einen großen Vorsprung bei Kicktipp.
Scheiße.
Daniel, jetzt erzähl mir mal. Also ich habe da jetzt auch seit 2 Wochen nicht mehr reingeguckt. Ich hatte seit 2 Wochen nicht mehr reingeguckt. Das muss noch eben thematisiert werden. Komm. Ich schau mal eben.
Weiß ich nicht, ey.
Ich schau mal eben. Ich muss aber auch sagen, bei mir liefen die letzten 2 Spieltage richtig, richtig räudig. Ich glaube, ich habe noch nicht mal. Also, ein Spieltag bin ich, glaube ich, in 2-stelligen Bereich gekommen.
Ich kann nur jetzt zu dem jetzigen Spieltag was sagen. Ich glaube, da habe ich fast alles unentschieden getippt, weil das sind alles Spiele, wo ich bis auf 2, 3 Ausnahmen irgendwie immer unentschieden. Weiß ich auch nicht.
Ja, also, ich grüße mit 298 Punkten von Platz der Sonne und. Ja. Mann, da muss ich aber ganz schön lange scrollen. Warte mal.
Du musst mir doch zugute halten. Immerhin tippe ich. Also.
Ja, also da sind ja aber auch schon in den letzten Malen so die ein oder anderen Fauxpas passiert, ne?
Ah.
Also ich bin immer noch am Scrollen. Ach, da ist er. Platz 11. The Frikolix. Heieieiei. 68 Punkte. 68 Punkte Rücksprung. Rückstand auf mich.
Kann man das noch aufholen eigentlich? Geht das noch?
Ich denke mal rein rechnerisch auf jeden Fall, aber ich
muss aber wenn ich jetzt mal App
deinstallieren und vergessen, dass wir diese Tipprunde gemacht haben.
Aber wenn ich jetzt mal so gucke, ne, zu Nico P94 auf Platz 6 sind es 9 Punkte nur Abstand. Also das heißt mit einem richtigen, ne, also ich kann so eigentlich schon relativ zügig wieder in die Top.
Du könntest auch mit einem guten Spieltag, Helüch, der ist auch nur 15 Punkte entfernt, wenn der einen richtig schlechten Tag hat. Und du mal ausnahmsweise mal richtig viel falsch gemacht hast und einen guten hattest, dann bist du auch wieder ganz schnell am Treppchen da dran. Aber dann ist halt so dieser Sprung von Platz 4 auf Platz 3, diese 20 Punkte, da geht das halt los. Dann hat der Dritte auch noch 10 auf den Zweiten und dann auf mich sind das ja vom Zweiten auf den Ersten. Das sind ja auch
noch
20 Punkte.
Absoluten Experten da oben, neben dir noch Bennett und Kevin Erkens.
Kevin Erkens ist in einem Experte, nämlich in Sternmarke trinken, aber nicht in zweite Bundesliga-Fußball.
Sternmarke. Das ist aber schon echt oldschool, oder? Sternmarke?
Sternmarke ist pure Liebe hier bei uns. Ja. Das gibt nichts anderes.
Ja, ich kenne das wohl. Das erstaunt mich, dass ihr das kennt. Hat das nicht früher der Honker gesoffen, der Massenmörder?
Nee, das war Oldesloher.
Nee, das war hier Farco, Fanta Korn.
Ja, Oldesloher mit Fanta. Ja. Nee. Sternmarke ist tatsächlich hier das, was bei uns hier getrunken wird. Und dann gibt es noch das Pendant Maria Kron. Das wird hier nicht geächtet, aber es ist auch nicht gern gesehen. Es wird akzeptiert. Womit wir nur unsere Möbel abbeizen, das ist Springer. Das kommt hier garantiert nicht rein. Wobei ich auch da sagen muss, da habe ich auch leider einen bei uns in der Mannschaft, der lässt sich da nicht therapieren. Ich weiß nicht, da ist auch, glaube ich, einiges in der Kindheit falsch gelaufen, aber naja.
Ich trinke das Zeugs gar nicht. Weinbrand finde ich ganz fürchterlich.
Oh, herrlich. So, schön. Charlie, das hat auch was.
Boah, nee, du.
Doch.
Da dreht aber sich
was, was ich auch noch ansprechen wollte, wir sprengen jetzt einfach mal den Rahmen. Scheiß drauf. Ich habe relativ, oder nee, relativ, ich habe sehr viel gutes Feedback für unser Insta Live gehört tatsächlich. Also waren einige sehr überrascht und fanden einige sehr lustig tatsächlich sogar. Für nach dem Derby war das ja.
Aber wieso überrascht?
Ja, weiß ich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass überhaupt so viele Leute das geguckt haben.
Doch, also ich wurde auch drauf angesprochen. Also, ja. Das war ja auch ein ganz lockerer Plausch.
Ja, also auch da könnte man ja mal, wenn dann Werder und HSV mal wieder gleichzeitig spielen und nicht der HSV wieder meint, dass sie besser sind und Samstag spielen wollen.
Ja.
Dann kann man das ja mal wieder öfter machen.
Ich würde sagen, das sollten wir auf jeden Fall machen, so im Saisonfinale vielleicht oder vielleicht so nach dem Einzug ins Pokalfinale könnte man das eigentlich auch nochmal machen.
Ja,
oder so. Nein, also bei bestimmten, ich sag mal so, wenn besondere Brisanz da ist, ne?
Ja, da wird wahrscheinlich auch einiges gehen. Aber was ich mich, wo ich, also keine Ahnung, da bin ich, glaube ich, ein bisschen irgendwie vorbeigelaufen, aber seit wann ist eigentlich der 33. Spieltag in der zweiten Liga gesplittet auf Freitag, Samstag, Sonntag? War das nicht auch jahrelang so, dass das alles an einem Tag war?
Oh, das wusste ich. Ich dachte mal 33. und 34.
Ja, ja, deswegen. Dieses Jahr Freitag, Samstag, Sonntag. Also ist.
Echt?
Ja. Ja, ja.
Oh,
nee, nur der 34. Spieltag ist alles an einem Tag.
Das ist mir tatsächlich auch neu, weil ich kenne das auch so, dass die letzten beiden Spieltage zeitgleich sind.
Weiß ja, ich interessiere mich auch nicht für den Bundesliga-Fußball.
Nee.
Ist ja langweilig. Ich weiß gar nicht, wie das da läuft. Mal gucken, ob ich das hier eben einmal fix in Erfahrung bringen kann, wie das da aussieht. Aber keine Ahnung. Also das finde ich scheiße, ganz ehrlich. Ich freue mich schon am ersten Spieltag auf den 33. und 34. Spieltag, weil dann die Sportschau einfach echt mal einen Sinn hat.
Oder die Bundesliga-Konferenz im Radio, wenn alle Spiele parallel sind, das ist geil.
Selbst in der Bundesliga ist das. Wer hat sich das denn ausgedacht? Was soll das denn? Und dann auch noch drei Sonntagsspiele am 33. Alter, Leute, nee. Wo kommen wir denn hin?
Ja, nee. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist mir neu.
Das tut weh. Das tut weh. Der 33. Spieltag, das war eine Institution, war das.
Auf jeden Fall. Ich kenne das ja auch so. Oh. Aber ja, ich sehe das auch gerade. Stimmt, ja. Freitag, Samstag, Sonntag. Was soll das denn?
Saupreisen.
Und wir spielen am Samstag noch um 13:30 gegen
Hannover. Ja, Werder am Sonntag. Ja. In Aue. Herrlich.
Ja. Herrlich.
Nichts Schöneres, an einem Sonntag um 13:30 in Aue zu spielen. Herrlich.
Ja. Ab ins Erzgebirge. Ganz noch klöppeln da und Erz von der Wand klöppeln.
Aue. Oh, ja, gut.
Das ist geil. Über Fußball, über Fischstäbchen, Pizza zur Sternmarke bis zum Erzgebirge. Herrlich.
Ja, das war eine Tour und ich glaube, jetzt kannst du mal so langsam das Band abfahren. Ich glaube, ist jetzt soweit.
Gute Idee.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Mach das hier mal fertig und dann heißt es Füße hoch.
Ja, genau. Füße hoch und einkriegen. Genau.
So ist es. ABC-Pflaster auch raus und gut ist.
So, noch ein Nackenpflaster. So. Wärmflasche.
Genau.
Taschentücher nebeneinstellen. Ne?
Und Klosterfrau Melissengeist.
Genau. So, jetzt haben wir es aber auch endgültig.
Ciao.
Bis dann, schönes Wochenende.